Wir reden immer drum herum, aber Social Egg Freezing ist so eine, was für eine tolle Möglichkeit, dass es das gibt, um mehr Selbstbestimmung ins Kinderkriegen reinzubringen.
Bei Männern ist das einfach wieder mal keine Frage, ob sie überhaupt Kinder wollen oder nicht und ob sie ihr Sperma einfrieren lassen, damit es noch frisch und munter ist für einen späteren Zeitpunkt. Es ist wieder mal die Aufgabe von Frauen, sich darum zu kümmern. Hallo und herzlich willkommen beim brandneuen Podcast Das Machtwort, der Podcast über Frauen, Feminismus und Freiheit. Wir, das sind Henrike Brandstätter und
Claudia Gamon. Und wir sprechen über Politik, klar, feministisch und mit Haltung.
Heute geht es um ein Thema, das in Österreich sehr heiß diskutiert wird, nämlich Social Egg Freezing, also das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen. Das hat jetzt nichts mit Tiefkühlpizza zu tun, sondern mit einem handfesten Thema, das viele Frauen betrifft, nämlich das vorsorgliche Einfrieren der Eizellen, damit man sie dann zu einem späteren Zeitpunkt verwenden kann.
Genau. Und es ist deshalb ein brandaktuelles Thema, weil wir schon länger, aber jedenfalls sehnsüchtig darauf warten, dass der Verfassungsgerichtshof dazu eine Meinung festigt. Und wir erwarten das bald einmal und deshalb sprechen wir heute darüber.
Ja, also es ist ja in Österreich nicht erlaubt. Es ist nur dann erlaubt, seine Eizellen entnehmen und einfrieren zu lassen, wenn eine sogenannte medizinische Indikation vorliegt. Also man beispielsweise leider eine Krebstherapie machen muss, dann ist es erlaubt. Es ist aber nicht erlaubt, wenn eben kein medizinischer Grund vorliegt. Und dann sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems, nämlich, dass gerne die Politik den Frauen sagt, wie sie ihr Leben zu gestalten haben und welche Entscheidungen sie wann zu treffen haben. Und wann es in Ordnung ist, auch medizinische Technik in Anspruch zu nehmen und wann nicht.
Genau, und ich finde es auch deshalb so wahnsinnig spannend, weil so viele Themen zusammenkommen. Ich meine, es geht darum, auch wie die Gesellschaft damit umgeht, mit sich verändernder Technologie, wie auch die Politik damit umgeht, ob man bereit ist, dann Gesetze dem auch anzupassen. Aber natürlich auch, wie wir immer weiter wegkommen, Gott sei Dank, von diesen Vorstellungen, dass die Politik oder die Moral zu bestimmen hätte, was Frauen mit ihrem eigenen Körper machen. Und doch ist jetzt dieses Thema noch übrig geblieben, sagen wir es jetzt mal so. Es gibt auch noch etwas anderes, das wir dann am Rande sicher auch noch erwähnen würden. Aber es ist verrückt. Meine persönliche Meinung ist, es ist verrückt, dass das in Österreich nicht grundsätzlich erlaubt ist, weil es ist ein privater Eingriff, den man privat zahlen würde und dass Frauen hier immer aktuell in Österreich so Sonderwege gehen müssten. Ich habe mir das so erklären lassen, dass man dann halt eben vielleicht Ärzte findet, die jemanden kreativ diagnostizieren, was auch immer das heißen soll, damit man quasi krank genug ist, um das machen zu dürfen. Eine mittelalterliche Vorstellung von Selbstbestimmung und wie welchen Wert Frauen in der Gesellschaft haben und auch wie wir auf das Thema Gleichberechtigung schauen. Weil ich finde, Gleichberechtigung hat schon auch was damit zu tun, dass man darauf eingeht, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind und wir unterschiedliche Bedürfnisse haben und deshalb auch Gesetze natürlich für uns funktionieren müssen.
Was ist die Realität für Frauen? Viele Frauen haben einfach keinen Partner aktuell, um Kinder zu bekommen oder haben einfach auch andere Prioritäten. Sie wollen einfach mal Karriere machen und den Kinderwunsch erst später erfüllen. Und überlegen sich, was macht Sinn? Das macht Sinn, möglichst frische Eizellen zu haben, möglichst junge Eizellen zu haben und wollen diese einfrieren lassen. Und wie du richtig gesagt hast, sie bezahlen sich das selber und trotzdem will der Staat darüber mitbestimmen, ob das Frauen dürfen oder nicht. Und dahinter liegt meiner Meinung nach schon ein sehr konservativer Gedanke davon, wie eine Familie zu sein hat, aber auch wie diese Familie zu einer Familie wird, nämlich mit der sogenannten natürlichen Ordnung, Mann, Frau kriegen auf natürliche Art und Weise und ausschließlich auf diese Art und Weise ein Kind. Und ich finde, dass da auch die Frage dahinter steckt, was heißt denn eigentlich natürliche Art und Weise? Heißt das, dass ich gar keine Eingriffe haben darf? Heißt das, dass ich dann auch keine Verhütungsmittel nehmen darf? I don't know.
Ja, ein Rabbit Hole. In Vorarlberg würde man das mal, da gibt es immer diese Kategorie kulturell, was ist körig und was ist nicht körig? Also körig ist eine Umschreibung für alles, was eh nach Recht und Ordnung und manchmal auch ein bisschen nach katholischer Moral geht. Aber Vielleicht hätten das ein paar Leute immer als nicht gehörig empfunden. Aber ja, es hat viel damit zu tun, auch wie wir auf verschiedene Familienbilder wahrscheinlich eingehen. Angefangen bei Alleinerziehenden, aber natürlich auch Regenbogenfamilien, bis eben dazu, und das ist ein weiterer Punkt, was nicht erlaubt ist in Österreich, die Solomutterschaft. Also wenn jetzt Frauen dir sagen, ich habe keinen Partner gefunden, aber vielleicht will ich auch gar nicht, aber ich möchte ein Kind haben und die Medizin ermöglicht uns das mittlerweile. Und ich denke immer, wie großartig, aber ich bin da ja auch Tech-Optimistin. Ich finde das ja toll, wenn wir diesen Fortschritt schaffen durch den medizinischen Fortschritt, alles, was die Technologie uns ermöglicht, was vorher nicht möglich war, auch an persönlichem Glück. Wie toll! Und kann das sowas von nicht nachvollziehen, dass man da skeptisch darauf schauen würde oder sagt, na, früher war alles besser. Früher, als so viel nicht möglich war. Früher, als es auch keine Möglichkeit für künstliche Befruchtung gab. Früher, als so viele eigentlich keine Familie gründen konnten. Ich finde es auch überhaupt kein familienfreundliches Weltbild eigentlich. Aber da geht ja offensichtlich auch die Schere auseinander, was tatsächlich familienfreundlich ist. Und das ist natürlich mein Gefühl, familienfreundlich ist für in manchen politischen Ideologien immer das, was man halt selbst darunter versteht, was die Familie sein soll.
Ja, man ist ja selber das Zentrum seines eigenen Lebens und deshalb hat man natürlich Recht und die eigene Lebensweise ist die richtige und die von den anderen, die ist immer falsch oder ein bisschen neben der Spur.
Genau. Und deshalb vielleicht auch ein kurzer Vergleich, wie viel sind wir denn neben der Spur auch in Österreich, wenn es um dieses Thema Social Egg Freezing geht, weil das ist ja schon spannend, wie es quer durch Europa, also EU und andere europäische Länder funktioniert, weil man das in Deutschland und in der Schweiz schon darf, man bezahlt es selbst. In Frankreich ist es jetzt auch seit ein paar Jahren erlaubt und auch sehr beliebt und es gibt dort lange Wartelisten, um eben die Eier einfrieren zu lassen. Es gibt aber andere Länder wie die üblichen Verdächtigen Ungarn, wo es nicht erlaubt ist. Wieder mal etwas. Ja, also wir sind hier sicher eher am konservativen Ende des Spektrums. Aber ein Aspekt, wo ich jetzt doch darüber sprechen möchte, ist, wie wir vielleicht beide auch von diesem Thema erfahren haben. Weil in meiner Wahrnehmung sprechen wir noch gar nicht so lange darüber, dass es das gibt. Es gibt dieses Social Egg Freezing schon länger. Es ist halt lange eigentlich, also zum Beispiel in Amerika war es lange zugelassen als experimentelle Prozedur, die man vor allem angewandt hat für Frauen, die zum Beispiel Krebspatientinnen waren und quasi vor einer Chemotherapie ihre Eier haben einfrieren lassen, um dann später schwanger werden zu können. Und es ist dann, glaube ich, auch so Anfang der 2010er Jahre allgemein zugelassen worden. Und dann hat das ein bisschen Fahrt aufgenommen und ich habe das erste Mal so richtig davon gehört, als wir 2014 auch in den europäischen Medien dann diese Meldung hatten, da gibt es Tech-Konzerne in Amerika, die das ihren Mitarbeiterinnen zahlen, dass sie sich die Eier einfrieren lassen können. Und so habe ich es auch in Erinnerung, dass ich dann das erste Mal davon erfahren habe. Wie lange kennst du das Thema schon, Henny?
Also ich bin ja ein bisschen älter, ich bin gerade 50 geworden. Das heißt, ich gehöre noch zu einer Generation Frauen, wo es sehr viele Alleinerziehende gab, ich auch eingeschlossen, und wo die Möglichkeit des Social Egg Freezings noch nicht so im Raum stand. Aber politisch ist es natürlich sehr schnell sehr heiß diskutiert worden und wird immer noch heiß diskutiert, weil eben die Perspektive von Kolleginnen und Kollegen von anderen Fraktionen jener ist, unter anderem, naja, wenn wir Social Egg Freezing in Österreich erlauben, dann bedeutet das, dass wir Frauen den bösen Konzernen und Unternehmen ausliefern, weil die dann bestimmen darüber, wann die Frauen Kinder kriegen dürfen oder nicht, was völlig absurd ist. Das ist auch eine komische Vorstellung davon, wie Tech-Konzerne funktionieren in den USA. Da gibt es jede Menge Dinge, die man kritisieren kann, aber was man nicht kritisieren kann, wenn in den USA, wo Krankenversicherungen und überhaupt medizinische Leistungen unfassbar viel Geld kosten, Unternehmen für mich als Frau mit Karriereambitionen ein gutes Paket schnüren, wo unter anderem Social Egg Freezing eine Option ist, dann ist das total attraktiv für mich. Aber in der Perspektive zum Beispiel von meinen Kolleginnen von der SPÖ ist das eine Horrorvorstellung.
Ja, wir müssen auch einfach ehrlich darüber reden, was bedeuten Kinder für das Leben? Man diskutiert ein wenig um den heißen Brei herum, nämlich anzuerkennen, dass es für so viele Frauen eigentlich immer einen unglaublichen Wendepunkt im Leben ein wenig bedeutet. Wir haben beide Kinder und man kann es manchmal besser, mal schlechter mit dem vorherigen Leben vereinbaren oder man ist auch bereit dazu und freut sich darauf, das vorherige Leben zu ändern, abzugeben und ein anderes zu starten. Aber es bedeutet jedenfalls immer eine große Veränderung. Und wir sind als Gesellschaft einfach immer noch nicht so weit, das anzuerkennen. Und echte Gleichberechtigung bedeutet aber, dass man immer noch sein persönliches Glück findet und einfach das Leben mit den Kindern und die Kinder mit dem Leben vereinbaren kann. Und wir reden immer drum herum, aber Social Egg Freezing ist so eine, was für eine tolle Möglichkeit, dass es das gibt, um mehr Selbstbestimmung ins Kinderkriegen reinzubringen. Weil die Realität ist einfach so, wir haben ein eingeschränktes Zeitfenster. Ich glaube, das ist auch einfach ein Thema, das für Männer nicht so, ich meine, es ist einfach für Männer nicht so, aber es ist auch nicht so präsent in diesen Diskussionen. Man spürt diese biologische Uhr einfach nicht und vielen mangelt es wirklich an der Empathie, sich hineinzuversetzen, was das für viele bedeutet, wenn man sich dann irgendwann tatsächlich in vielen Bereichen entscheiden muss zwischen Karrierefortschritten, die vielleicht in ein paar Jahren auch kommen und man am Weg dorthin ist, oder diese Freiheit sich holt, diese Selbstbestimmtheit zu sagen, ich kann mir ein bisschen Sorge wegnehmen und habe diese Versicherung, weil ich weiß, ich habe mir zum richtigen Zeitpunkt auch ein paar Einzelnen einfrieren lassen.
Ja, und über diesen Zeitpunkt müssen wir ja eh auch sprechen, nämlich in zwei Fragestellungen meiner Meinung nach. Nämlich erstens muss man natürlich allen Frauen, die Social Egg Freezing in Anspruch nehmen, auch klar sagen, das ist jetzt noch keine Garantie, dass das Kinderkriegen auch tatsächlich funktioniert. Und natürlich gibt es auch hier ein Zeitfenster, jetzt noch kein politisches Zeitfenster, aber ein natürliches Zeitfenster, weil wenn die Eizellen sehr frisch sind, aber der Körper ansonsten nicht mehr so gut funktioniert, das muss ja auch irgendwie zusammenpassen. Und das führt ja auch zu der Frage, wie lange soll man denn eigentlich Dinge wie Social Egg Freezing in Anspruch nehmen dürfen? Ich glaube, dass diese Fragestellung auf die Politik schon zukommt, wenn hoffentlich der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass Social Egg Freezing eben erlaubt sein soll in Österreich, ist natürlich relativ schnell auch diese Frage da. Soll da mit 45, mit 50, mit 70 Schluss sein. Ich habe da eine persönliche Meinung dazu. Ich glaube, dass wir uns da orientieren sollten an der Menopause, der durchschnittlichen einer Frau. Ich glaube, dass das ein ganz guter Wert ist, um hier eine Grenze auch zu ziehen. Weil natürlich auch die Fragestellung ist, wie lange sollen denn Kinder ihre Eltern oder ihre Mutter aktiv erleben können, dürfen, so durchschnittlich.
Ja, du erwischst mich wieder bei etwas, wo ich mir tatsächlich noch nie Gedanken darüber gemacht habe. Bis wir dann diese Folge aufnehmen, wo wir darüber sprechen, wie lange soll man Kinder haben können, da werde ich mir eine Meinung gebildet haben zu diesem Thema. Ja, aber ich meine auch die Politik in Österreich, ja, die wird sich diese Fragen stellen müssen, aber man ist dann einfach so lange aus dem Weg gegangen, indem man gesagt hat, das gibt es bei uns einfach nicht. Problem solved. Typisch österreichisch bei solchen Dingen.
Ich war ja auch bei der Verhandlung. Also erstens mal vielen Dank an jene Frau, die den Weg gegangen ist und gesagt hat, es reicht mir. Ich reiche jetzt Klage ein, ich ziehe vor den Verfassungsgerichtshof und lasse das mal die klären, weil die Politik, die klärt das offenbar nicht für mich. Und ich war bei dieser Verhandlung, die war ja auch öffentlich. Die Klägerin bzw. ihre Rechtsvertreter haben tolle Argumente vorgebracht, warum Social Egg Freezing einfach wichtig und großartig ist. Mir sind auch noch ein paar Argumente mehr eingefallen, die habe ich dann so auf Zettel geschrieben und so von hinten nach vorne durchgereicht. So hier noch drei gute Argumente pro Social Egg Freezing. Und die gegnerische Seite konnte eigentlich überhaupt nichts einbringen, außer eben die Angst, die wir schon besprochen haben, dass dann Arbeitgeber wie Meta und Co. anfangen, Frauen hier unter Druck zu setzen, was einfach total konstruiert ist. Und was sie noch eingebracht haben, aber das ist für mich kein Argument, das ist der finanzielle Aspekt. Nachdem das ja sehr teuer ist, und du weißt sicher auch mehr über die Kosten, können es sich halt auch nur wenige Frauen leisten. Für mich persönlich ist es aber kein Argument zu sagen, das können sich nicht alle Frauen leisten, dann zu sagen, deshalb verbieten wir Social Acquiescing generell. Das ist an den Haaren herbeigezogen und konstruiert. Man sollte sich viel eher Gedanken darüber machen, wie können wir das möglichst vielen Frauen auch zugänglich machen. Und wir als Liberale wissen, wenn etwas erlaubt wird, entsteht ein Markt und Markt bedeutet eine andere Kostenstruktur.
Klar, und das ist eben die beste Erklärung dafür, es ist in Österreich für die, die es machen können, sehr, sehr, sehr teuer. Aber natürlich eben auch, weil es nicht für alle erlaubt ist. Das ist für mich ganz logisch. Und wir werden in ein paar Jahren sehen, wenn es dann erlaubt wird und für alle zugänglich ist, wie sich das verändern wird. Ich bin mir sicher, dass man das auch in anderen medizinischen Bereichen genauso gesehen hat bei neuen Technologien. Da gibt es etliche Beispiele dafür. Aber für mich ist das auch kein Argument. Kinder kriegen so oder so schon eine teure Angelegenheit. Und natürlich, wir können ja auch nicht so tun, als wäre das nicht auch eine große Anstrengung für die Frauen, die es machen. Weil es ist keine Kleinigkeit, dieses Social Egg Freezing. Es dauert schon eine gewisse Zeit. Man muss zum richtigen Zeitpunkt anfangen, eben wenn der Zyklus beginnt. In verschiedenen Phasen tägliche Hormonspritzen, die man nehmen muss, Tabletten, die man nehmen muss. Muss sehr oft zur Ultraschallkontrolle Blutbild machen. Und dann ist es schon eine sehr präzise Sache dann auch zum richtigen Zeitpunkt, und da muss man wirklich gerade zum richtigen Zeitpunkt dann die Eier absaugen. Und es ist eine Prozedur, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann braucht man vielleicht einen zweiten Durchgang, und das führt dann natürlich auch dazu, dass es noch einmal teurer wird. Also schon recht viel Aufwand, und ich habe jetzt einige Freundinnen, die das gemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon in dem Alter, wo ich mir gedacht habe, soll ich das eigentlich auch noch tun, als ich noch kein Kind hatte? Und ich habe mir damals aber auch gar keine Gedanken gemacht und habe es auch nicht recherchiert, ob das überhaupt möglich wäre bei uns. Da wäre ich dann eh irgendwann draufgekommen. Und ja, und alle sagen, man ist irgendwie bewusst und unterbewusst erleichtert, dass man das erledigt hat und dass man etwas für sich selbst und für die eigene Zukunft gemacht hat, um sicher zu gehen, egal was dann quasi welchen Curveball das Leben dann einem entgegenwirft, man hat gute Vorsorge geleistet in diesem Bereich.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es schon auch einen schmerzhaften Moment gibt, nämlich dann, wenn man diesen ganzen Prozess gemacht hat, über Jahre auch das Einlagern der Eizellen finanziert hat und dann immer noch kein Partner, kein passender da ist und man älter wird und sich dann auch irgendwann mal verabschieden muss von dem Gedanken, Mutter zu werden oder Kinder zu bekommen. Deshalb sollte man Social Egg Freezing nicht verbieten, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, das gehört halt auch noch dazu, dass man sich Gedanken darüber macht, dass es auch sein kann, dass man nie Mutter wird.
Ich meine, wir können beide nicht darüber urteilen, wie sich das, oder halt, wir können uns beide jetzt schwer in das hineinversetzen, wie sich das anfühlt. Aber wir sind natürlich auch in einer Kultur, die auch Frauen bis zu einem gewissen Grad immer wieder darauf reduziert, ob sie Mutter sind oder nicht. Und ich kenne das auch von Freundinnen, die bewusst kinderfrei leben und sich dagegen entschieden haben. Die sagen, sie werden halt, ja, es ist für sehr viele Menschen unverständlich. Aber das Entsetzliche dabei finde ich, okay, aber dann behalte diese Meinung für dich.
Ja.
Lass die armen Frauen in Ruhe mit dem Scheiß.
Das ist wieder mal eine Frage, die man einem Mann nie stellen würde,
ja.
Warum er denn bewusst kinderlos geblieben ist oder was denn bei ihm medizinisch nicht in Ordnung ist, weil er offenbar genau, keine Kinder hat, zumindest keine Kinder, von denen man weiß, dass es seine Kinder sind. Das ist kleiner Sidestep, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ein Kerl, der als Journalist 17 Jahre auf Weltreise war, Helge Timmerberg sein Name, hat immer zu mir gesagt, schlag nie ein Kind im Ausland, es könnte das eigene sein. Das fand er irgendwie ganz lustig. Ich eigentlich auch. Auch wenn es nicht sehr politisch korrekt ist gerade. Aber jedenfalls, bei Männern ist das einfach wieder mal keine Frage, ob sie überhaupt Kinder wollen oder nicht und ob sie ihr Sperma einfrieren lassen, damit es noch frisch und munter ist für einen späteren Zeitpunkt. Es ist wieder mal die Aufgabe von Frauen, sich darum zu kümmern. Es ist wieder mal die Aufgabe von Frauen, vor Gerichte zu ziehen und um ihre Rechte zu kämpfen. Und es ist wieder mal offenbar die Aufgabe von Frauen, auch darüber aufzuklären und darüber zu sprechen, was bedeutet Social Egg Freezing, wer kann das in Anspruch nehmen, was sind eigentlich die Kosten, wie schaut es in anderen Ländern aus, so wie wir das jetzt unter anderem in der ersten Folge unseres neuen Podcasts machen.
Genau. Ja, hoffen wir, es ist bald vorbei mit diesem gesetzlichen Paternalismus, der Frauen sagt, ob sie eh gescheit genug sind und genug darüber wissen, dass sie das machen können. Auch die ganze Diskussion, was du auch vorher angesprochen hast, dass die Vorstellung ist, oh mein Gott, der Arbeitgeber könnte die Frauen unter Druck setzen. Könnte, ja eh. Aber auch immer diese Vorstellung davon, dass wir die armen Frauen vor so viel schlechten Entscheidungen und von so viel Unwissenheit schützen müssen, weil sie haben ja keine Ahnung, wie sie ihre eigene Fruchtbarkeit und ihr Leben planen sollen.
Und sie werden das so bereuen auch noch. Also ja, wir werden das bereuen. Man muss uns vom eigenen Bereuen ganz zwingend schützen, immer.
Genau.
Ja. Ja. Was ich ja hoffe, ist, wenn dieser Podcast erscheint, weil wir brauchen ja ein paar Tage, um ihn online zu stellen, gibt es vielleicht schon ein Erkenntnis, so heißt das, wenn der Verfassungsgerichtshof ja ein Urteil fällt und er wäre fast schon obsolet. Das wäre doch eigentlich eine tolle Vorstellung, oder?
Stimmt, das wäre eine tolle Vorstellung. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil ich habe das kurz mit der Solomutterschaft angesprochen. Also wenn man eben alleine durch Samenspende Mutter werden will, was in Österreich nicht erlaubt ist. Und da habe ich gerade gesehen, dass dieser Verein, die findet man auch auf Instagram, eben auch gerade eine Individualbeschwerde beim VfGH eingelangt haben. Ich weiß nicht, wie macht man das? Per Fax, Brieftaube, persönlich anrufen, Brief schreiben.
Tatsächlich braucht man schon einen Anwalt.
Sie haben den Passierschein A38 beim VfGH ausgefüllt und dort liegt jetzt diese Individualbeschwerde wegen dem Thema Solomutterschaft. Das heißt, da können wir vielleicht dann auch einmal drüber sprechen.
Ja, ich finde das so, so wichtig, weil ja eben auch hier der Gedanke mitschwingt, dass eine Frau, die ihr Kind alleine aufzieht, offenbar eine Person zweiter Klasse ist. Ja, also man ist ja Partner zweiter Klasse, man ist Arbeitnehmerin zweiter Klasse und jedenfalls ist man auch Elternteil zweiter Klasse, wenn man sein Kind alleine aufzieht. Ich bin vor 31 Jahren selber alleinerziehende Mutter geworden. Ich war das von Anfang an und habe das schon auch sehr gespürt und es ist mir immer wieder vermittelt worden, dass ich jedenfalls keine echte Mutter bin, weil sehr früh Mutter geworden. Der Kindsvater hat sich verdrückt und auch nie bezahlt oder nie Verantwortung übernommen. Und ich glaube, mein Sohn war 14. Da bin ich noch gefragt worden, wie denn das ist mit der Kinderbetreuung und wer auf ihn schaut, wenn ich arbeiten gehe.
Das ist schon arg. Es ja. Steht ganz oben auf meiner Liste, dass wir auch eine Folge zu Alleinerziehenden machen und dann da freue ich mich darauf, wenn du ein bisschen von deiner Geschichte erzählen kannst. Die Zeit im Bild hat das auf Instagram gepostet, eben wegen dieser Individualbeschwerde zur Solomutterschaft. Und die Kommentare darunter sind so ein Irrsinn. Es ist so, also halt, ich meine, ich glaube, relativ harmlos ist noch, aber Kinder brauchen Mutter und Vater. Okay.
Also brauchen nicht, aber es ist ein Idealzustand natürlich, weil Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und natürlich ist es großartig, wenn Männer sich einbringen und aktive Väter sind. Das ist ja das Ziel, das wir bei Halbe-Halbe auch anstreben. Aber es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass etwas komplett schief läuft, wenn es das eben nicht gibt.
Ja, ich meine ganz im Gegenteil. Diese Vielfalt an Familien, finde ich, trägt auch eben zu einer echten Familienfreundlichkeit oder auch Kinderfreundlichkeit bei, dass man sagt, es ist ganz wesentlich, dass Kinder gut erwachsen werden können, ein gutes Zuhause haben, tolle Bezugspersonen haben, aber es ist dann eigentlich nachrangig, ob das eine Person ist, zwei, ob das Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau sind, sondern oder noch mehr Leute. Es geht darum, ein wirklich liebevolles Zuhause zu haben. Und das, finde ich, ist eine echte kinderfreundliche Kultur. Aber da gibt es ja halt einfach unterschiedliche Vorstellungen davon.
Ich freue mich jetzt schon auf die Folge über Solomutterschaft und Alleinerziehende mit dir. Jetzt drücken wir mal der Klägerin die Daumen, dass der Verfassungsgerichtshof in ihrem Sinne und im Sinne von so vielen Frauen entscheidet. Mich würde interessieren jetzt, was ist eure Meinung zu Social Egg Freezing? Soll das erlaubt sein? soll es unter bestimmten Bedingungen und Voraussetzungen erlaubt sein oder weiterhin verboten sein? Schreibt uns, wie ihr das seht.
Genau. Und für alle, die sich noch weiter informieren wollen, gibt es von der European Society for Human Reproduction and Embryology einen Patientinnenleitfaden online, wo man wirklich alle technischen Informationen auch zum Prozedere holen kann und weiterführende Informationen. Eben die Interessensgruppe Solo-Mutterschaft findet ihr auf Instagram. Das alles kommt in die Shownotes. Ja, und das war unsere erste Folge von Das Machtwort.
Vielen Dank für eure Zeit, für euer Zuhören. Und nachdem wir ja Frauen sind, die Feedback wollen und die sich nicht denken, hey, wir machen alles einfach richtig, allein unsere pure Existenz ist schon es wert, dass man uns zuhört, bitte ich auch an dieser Stelle um Feedback. Wie hat euch unsere erste Folge gefallen? Wollt ihr mehr Infos haben, mehr auch Details in die Tiefe, mehr Zahlen, Daten, Fakten? Wir sind da total aufmunitioniert oder eher weniger. Jedenfalls bitte schreibt uns und schreibt uns auch Themen, die ihr wichtig findet, dass wir sie besprechen.
Ja, das war's von Henny und Claudia und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid.
Tschüss.
Ciao, ciao.